Guten Tag. In Sydney hat ein Mann 6 Menschen mit einem Messer getötet und weitere verletzt. Im Westjordanland erschossen Siedler einen jungen Mann und verletzten anschließend 5 Palästinenserinnen bei einem Angriff auf das Dorf Abu Falah. Zu diesem Thema schreibt der Sender Al Jazeera: In der besetzten Westbank beobachtet man einen dramatischen Anstieg der Gewalt seit Beginn des Gaza-Kriegs. Die UNO meldete in den ersten 10 Monaten des Jahres 2023 mindestens 1038 Fälle von Gewalt durch Siedler. Das macht durchschnittlich 3 Angriffe pro Tag. Diese Zahl hat sich seit dem 7. Oktober fast verdreifacht. Unabhängig davon warnten vor einer Woche alle westlichen Kräfte im Nahosten den Iran davor, Vergeltungsmaßnahmen gegen den israelischen Bombenangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus zu ergreifen. Als er dann erstmals in der jüngeren Geschichte vom eigenen Territorium aus und hochoffiziell Raketen nach Israel sandte, die selbstverständlich alle abgefangen wurden, da warnten alle westlichen Kräfte im Nahosten, Israel Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran zu ergreifen. All das verstehe ich gut. Niemand wünscht sich eine Eskalation von Krieg und Spannungen. Was ich weniger gut begreifen kann, ist, warum Israel, wenn es sich keine Eskalation von Krieg und Spannungen wünscht, Anfang April überhaupt die iranische Botschaft in Damaskus bombardiert hat. Das heißt, ich kann es mir doch wieder vorstellen, indem sie offenbar ein paar hochrangige Offiziere der iranischen Revolutionsgarden erwischt haben, welche für die Auslandaktivitäten der iranischen Regierung zuständig waren. Aber es war doch immerhin die Botschaft, welche sie zerstört haben. Offenbar haben alle westlichen Kräfte im Nahosten Israel nicht davor gewarnt, den Konflikt mit dem Iran zu eskalieren, zum Beispiel durch die völkerrechtswidrige Bombardierung der Botschaft in Damaskus. In Ecuador hat die Regierung die mexikanische Botschaft stürmen lassen, um des ehemaligen Vizepräsidenten Jorge Glass habhaft zu werden, ein krasser Verstoß gegen internationales Recht. Die internationale Staatengemeinschaft jaulte auf. Bei Israel schlagen solche Warnsirenen offensichtlich nie und nicht an. Übrigens sollte mal jemand den Iranern sagen, wie unendlich bescheuert es aussieht, wenn sie auf den Straßen Israel- und USA-Flaggen verbrennen und im Parlament anti-israelische Sprechhöre skandieren. Sowas haben vor 50, 60 Jahren die rebellierenden Jugendlichen in den Vereinigten Staaten und in Europa getan, aber das geziemt sich heute nicht mehr für erwachsene Männer, die Wert auf den Anschein legen, noch alle Tassen im Schrank zu haben. Mit dieser Art von Show erreichen sie nicht mal mehr sich selber. Den revolutionären Massen auf der Straße müssen sie wohl $10 pro Tag bezahlen, damit die augenrollend jenes Theater veranstalten, das wir in unseren Medien dann leider anschauen müssen. All das ist behämmert. Aber in behämmerten Umständen wäre etwas anderes auch schwer zu verstehen. Ebenso wäre es total behämmert, die immer enthemmter durchgeführten Angriffe der israelischen Siedlerbewegung auf palästinensische Menschen und Dörfer, die von der israelischen Regierung offen unterstützt werden, und zwar nicht nur von der Regierung Netanyahu, etwa als Ausdruck des Friedenswillens der jüdischen Nation zu verstehen. Ob es eine solche Nation überhaupt gibt, darüber kann man diskutieren. Ich hege starke Zweifel daran, die nicht nur völkerrechtlich begründet sind, sondern in der Natur der Sache, nämlich einer Religion, liegen. Es gibt einen Staat, es Israel, dessen Existenzrecht ich so wenig anzweifle wie zum Beispiel jenes von Deutschland, dessen Existenzrecht aber dieser Staat selber durch anhaltende Verstöße gegen alle möglichen Arten von Recht in Frage stellt, namentlich eben in der Westbank. Damit dies auch wieder einmal gesagt ist, durchaus an die Adresse jener Gruppen gerichtet, welche nur schon die Benennung, nur schon die Information über die verdeckte Invasion der Westbank durch Israel als antisemitisch bezeichnen. Das ist es nicht. Dagegen würde ich die inflationäre Verwendung des Begriffes Antisemitismus ihrerseits als tendenziell antisemitisch bezeichnen, indem sie diesen Begriff vollständig aushöhlt. Daneben habe ich persönlich eigentlich gar nichts grundsätzlich einzuwenden gegen diese Invasion unter einer Bedingung, dass sie einvernehmlich mit den Palästinenserinnen erfolgt und dass zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan ein säkularer Staat entsteht, in dem die Besitzrechte ebenso gelten wie in Deutschland, in dem die Infrastrukturen deutlich besser sind als in Deutschland, ich spreche nicht zuletzt von einem funktionierenden Eisenbahnnetz, das noch zu bauen ist, wenn ich das richtig verstanden habe, der Betrieb hochstehender arabisch-jüdischer Universitäten und so weiter und so fort. Unter diesen Umständen kann die israelische Invasion meinetwegen noch weitergehen und sich auch Jordanien krallen und Saudi-Arabien. Wobei ja mindestens in Saudi-Arabien auch kein Sandkorn auf dem anderen bleibt. Der Journalistenmörder Salman bin Salami oder so hat seit mehreren Jahren nicht nur Erdöl, sondern Visionen. Und während andere Menschen sich in solchen Fällen zur Optikerin begeben, setzt Mohammed bin Salman seine Visionen um. Offenbar erzeugen bestimmte Drogen eher geometrische Visionen. Jedenfalls war es bei Mohammed bin Salman eine eher einfache Droge und eine eher einfache Vision, eine Linie. Er präsentierte den Plan für The Line laut dem schlauen Buch des Fanleins Fieselschweif erstmals anfangs 2021 und zwar wie folgt, ich zitiere. Der Plan sah ein 170 Kilometer langes, schnurgerades unterirdisches Transport- und Versorgungssystem, Spine, also Rückgrat, auf drei Ebenen vor. Eine oberirdische für Fußgänger, eine unterirdische für die Infrastruktur und eine weitere unterirdische für den motorisierten Verkehr. Letztere soll eine Hochgeschwindigkeits-U-Bahn mit Röhren für KI-gesteuerte Fahrzeuge kombinieren. Die U-Bahn soll eine Geschwindigkeit von 512 km pro Stunde erreichen, sodass eine Fahrt vom einen Ende der Stadt zum anderen ohne Zwischenhalt nur 20 Minuten dauern würde. Auf der Erdoberfläche sollten entlang des Spine eine Vielzahl von autofreien Gemeinden, die City Modules, entstehen. Innerhalb jeder Gemeinde sollen alle Wege binnen 5 Fußminuten zurückgelegt werden können. Die gesamte Anlage soll vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden und klimaneutral sein. Zitat Ende. Ich weiß in keinster Art und Weise, weshalb ich erst jetzt von diesem Projekt erfahre. Es handelt sich lupenrein um die Umsetzung sämtlicher modernster ökologischer urbanistischer Forderungen in die Praxis. Naja, zunächst mal in eine Projektpraxis. Aber die Arbeit am Projekt wurden ja auch tatsächlich aufgenommen. Die Linie soll von der Stadt Neom, die etwa 100 Kilometer südlich des israelischen Hafens Eilat am Roten Meer liegt, in östlicher Richtung nach Tabuk führen. Ich habe eine Visualisierung gesehen und ich muss vorausschicken, dass ich anfällig bin für solche Visualisierungen. Da zieht sich ein Kanal oder ein länglicher See und ich muss anfügen, dass ich anfällig bin für Wasserstraßen oder Flüsse oder Bächlein in Städten. Durch eine etwa 200 Meter auseinanderstehende Reihe von, sagen wir mal, 100-stöckigen Hochhäusern, die aber nicht spalier stehen, sondern zu schwanken scheinen und die miteinander verbunden sind durch Stege in der Luft. Auf dem Wasser sieht man ein Sportboot seine Spur ziehen. Andere Bilder zeigen Bauten, wie sie im Film Avatar durch die Luft schweben. Es ist in diesem Projekt alles nicht eine Nummer, sondern 5 Dimensionen größer, als wir es uns vorzustellen gewohnt sind. Und ich gebe es zu, ich bin einfach nur begeistert. Es ist mir Schnitzepieze, dass dieses Projekt durch die saudi-arabische Wüste führt und mit Erdölmilliarden finanziert wird, in einem Land, in dem die jüngste wissenschaftliche Erkenntnis jene ist, dass Frauen ebenfalls zur Spezies Homo sapiens zu rechnen sind und so weiter und so fort. Meine persönliche Zerrvision, dass Saudi-Arabien in ein paar Jahren die Olympischen Winterspiele in einem künstlich errichteten 2000 Meter hohen Skistadion durchführen wird, sieht sich um ein absolut fantastisches Zukunftsprojekt entzerrt. Und wenn das so weitergeht, mache auch ich mich auf eine Pilgerreise, auf meinen Line Hajj sozusagen, wobei Mekka dann doch noch 500 Kilometer weiter im Süden liegt. Aber eben, da will ich ja gar nicht hin. Geschätzte Hörerinnen, vielleicht kommt die Zivilisierung des Gebietes zwischen Jordan und dem Mittelmeer nicht durch eine von einem unerforschlichen Ratschluss Gottes eingeleitete Zivilisierung der israelischen Gesellschaft, sondern sie kommt von Osten her. Ich mache darauf aufmerksam, dass zwischen dem Gazastreifen und dem Jordan durchaus nicht 170 Kilometer, sondern nur etwa 100 Kilometer Distanz liegen. Die 170 Kilometer lange Line bietet Platz für 9 Millionen Bewohnerinnen. Das würde das israelische Raumproblem mit einem Schlag lösen. Fertigsiedler. Mir tut so etwas weh, vor allem wenn ich an Visionäre vom Typ Volker Wissing oder Christian Lindner denke, welche im Interesse der Automobilindustrie sämtliche Projekte sabotieren, welche die Emissionen und den Erdölverbrauch reduzieren sollen. Von Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Robert Habeck spreche ich gar nicht. Im Gegensatz zu den FDPlern sind das keine Visionärinnen, sondern Beamtinnen. Ich nehme an, dass das in Deutschland noch kein richtiger Vorwurf ist oder gar eine Ehrverletzung, gegen die man beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage einlegen kann. All diese Ministerinnen und Minister versehen ihre Ämter mit nicht weniger Fleiß und Geschick als ihre Vorgängerinnen, vom Typ beispielsweise von Frau Annegret Karrenbauer oder Ursula von der Leyen, Horst Seehofer oder Peter Altmaier, Hubertus Heil, Franziska Giffey oder Julia Klöckner. Alles ganz tolle Beamtinnen. Und allesamt ganz offensichtlich außerstande, so etwas wie The Line auch nur zu erfassen. Nur schon die Erstellung einer Stromtrasse nach Bayern wurde zum Gegenstand eines politischen Graben- und Grubenkampfes, eben als würden sich die Sandkörner im Haufen streiten, bevor sie zu Zement verarbeitet werden. Ach, mir fällt kein Bild ein, mir fällt nur ein, dass ich direkt immer auf eine Frage zusteuere, die ich gar nicht aufwerfen wollte, nämlich jene, ob es für richtige Zukunftsprojekte eine autoritäre Staatsform benötigt, wenn die demokratische sich in derart unterschiedliche Interessengruppen zersplittert, dass es nicht nur fast unmöglich ist, überhaupt etwas gebacken zu kriegen, sondern dass in diesem Backprozess die dümmsten Mäuler auch noch mit demagogischen, populistischen Kampagnen eingreifen dürfen. Über diese Probleme habe ich früher schon gesprochen und werde ich auch in Zukunft weiter jammern. Das kann hier unterbleiben, angesichts der einfach wunderbaren Projektidee von The Line. Wer sich eine kleine Visualisierung zu Gemüte fügen will, ich rate dazu, diese mit einem Wodka zu genießen, der findet diese auf der Webseite neom.de. Der Wahrheit halber will ich noch anfügen, dass zum Beispiel die Global Construction Review vor einem Jahr geschrieben hat, dass The Line durchaus keine Revolution des Städtebaus bedeutet. Der Complexity Science Hub Vienna meint dort, man hätte anstelle einer Linie besser einen Kreis entworfen, da dort die innerstädtischen Verbindungen besser zu organisieren seien als entlang einer Linie. Und neuerdings liest man, dass das Projekt geschrumpft sei, und zwar zunächst auf 2%, sprich 2,5 Kilometer der Vorlage. Selbstverständlich werden weitere kritische Fragen gestellt, zum Beispiel in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, was schon beim Stadionbau in Katar diskutiert wurde und hier nicht anders sein wird, oder in Bezug auf die Umweltverträglichkeit, zum Beispiel wegen der Unmengen an grauer Energie in den ganzen Betonbauten. Mag sein. Aber mir bleibt zunächst trotz allem einfach die Spucke weg, wenn ich so etwas sehe, und erst recht, wenn ich mir vorstelle, dass man so eine Linie zum Beispiel von Prag nach Dresden bauen könnte oder, falls es dann eben ein Kreis werden sollte, rund um Dresden herum, womit wir beiläufig auch noch ein paar politische Probleme aus der Welt schaffen würden. Guten Tag.